Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Boris Johnson wird neuer britischer Premierminister. Mehr als 3 Monate vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens wählten die Konservativen den Brexit-Hardliner zum neuen Vorsitzenden. Bei der Abstimmung in der Tory-Partei setzte sich Johnson mit gut 66% gegen Außenminister Hunt durch. Morgen wird der neue Vorsitzende auch das Amt des Regierungschefs übernehmen und die Nachfolge von Theresa May antreten, die am Brexit gescheitert war.
Es ist der Tag, auf den Boris Johnson sein Leben lang hingearbeitet hat. Endlich Premier. Und das mit einer klaren Zweidrittelmehrheit. Sein Rivale Jeremy Hunt, der Außenminister, gratulierte enthusiastisch. Ob er morgen noch im Amt ist, weiß derzeit keiner. Dann kam Johnson und sein Wahlkampf-Credo, Hauptsache Aufbruch, der Rest werde dann schon. Ich sage allen Zweiflern, wir werden das Land mit Energie füllen. Wir werden den Brexit durchziehen, Ende Oktober. Und wir werden wieder an uns selbst glauben. Und wie ein schlummernder Riese werden wir aufsteigen und die Strecke der Selbstzweifel durchtrennen. Besonders erfreut der mächtige rechte Flügel der Partei, dem Johnson den Brexit für Ende Oktober versprochen hat. Koste er, was es wolle, im Zweifel auch ohne Deal. Es ist ein fantastisches Ergebnis. Er hat jetzt echten Rückenwind, den Brexit umzusetzen. Ein klares Mandat. Wir werden die EU an Halloween verlassen haben. Aber ganz so einfach wird das nicht. 4 hochrangige Minister kündigten bereits ihren Rücktritt und eine Revolte gegen einen No-Deal-Brexit im Oktober an. Weitere dürften folgen. Boris Johnson hat angekündigt, seine Partei und das Land einen zu wollen. Eine Strategie dafür hat er aber weiterhin nicht. Und mit Rhetorik allein ist die tiefe Krise, in der das Land steckt, kaum zu lösen. Stattdessen dürfte sich der Machtkampf zwischen ihm und dem Parlament weiter verschärfen, in eine neue, härtere Phase treten. Die Chaostage in Westminster, sie sind noch lange nicht vorbei.
Aus Berlin und Brüssel kamen Glückwünsche für den neuen Vorsitzenden der britischen Konservativen. Kanzlerin Merkel freut sich nach eigenen Worten auf eine gute Zusammenarbeit mit Johnson. Beide Länder sollen auch künftig eine enge Freundschaft verbinden. EU-Kommissionschef Juncker erklärte, er wolle mit Johnson auf bestmögliche Weise kooperieren. Brexit-Unterhändler Barnier machte indes erneut klar, dass die EU die von Johnson geforderte Neuverhandlung des Austrittsabkommens ablehne.
Die Wahl von Johnson war auch Gegenstand der Gespräche beim Treffen der künftigen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit Frankreichs Präsident Macron. Sie hoffe auf eine konstruktive Zusammenarbeit, so von der Leyen in Paris, und ergänzte, wir stehen vor schwierigen Zeiten. Auch Macron gratulierte Johnson zum Wahlsieg. Beide sprachen sich für ein einheitliches, starkes Europa und mehr Klimaschutz aus.
Der Brexit, der Konflikt mit dem Iran oder die Zusammensetzung des künftigen Kabinetts, Boris Johnson steht vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen. Hintergründe und eine Einschätzung, worauf es jetzt für ihn ankommt, finden Sie bei uns auf tagesschau.de. Deutschland und weitere EU-Länder haben die Zerstörung von Häusern in Ost-Jerusalem durch die israelische Armee verurteilt. Man sei tief besorgt über die fortdauernden Abrisse palästinensischer Gebäude, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung mit Frankreich, Großbritannien und Spanien. Das Militär hatte gestern mehrere Häuser neben einer von Israel gebauten Sperranlage abgerissen. Die Gebäude seien illegal gebaut worden.
Wadi al-Humus, Ost-Jerusalem. Der Tag danach, Trümmerberge, zerstörte Gebäude. Idris Abouter ist fassungslos. Er steht vor den Resten seiner Existenz. Das ist alles Politik. Mit Sicherheit hat das nichts zu tun. Wir sollen vertrieben werden. Gestern haben israelische Soldaten in Wadi al-Humus 4 palästinensische Häuser abgerissen. Weitere sollen folgen. Grundlage eine Entscheidung des obersten israelischen Gerichtshofs. Die hat Jahre in Anspruch genommen. Begründung, die Gebäude seien illegal, weil zu nahe am israelischen Sicherheitszaun gebaut. Der Minister Gilad Erdan twittert dazu, die Häuser gefährden israelische Sicherheitsinteressen. Attentäter können von dort Israel bedrohen. Dagegen demonstrieren heute die Palästinenser. Ihre Sichtweise, nach internationalem Recht dürfe man hier bauen. Die Autonomiebehörde habe das zu Recht genehmigt. Die EU bezeichnet einen Großteil der Abrisse so wörtlich als illegal. Wir erwarten von Israel sofort, diese Aktion zu beenden. Doch Israel will weiter abreißen, verweist auf den Gerichtsbeschluss. Die Lage in Jerusalem bleibt unübersichtlich. Beide Seiten beharren auf ihren Standpunkt.
Die Frustration bei den Palästinensern ist groß. Die Führung ist schwach und zerstritten. Der Friedensprozess ist am Boden. Die wirtschaftliche Lage ist schlecht und nun die Zerstörung von Häusern. Die Palästinenserführung versucht nun zu punkten und will diesen Vorfall hier, die Zerstörung, international untersuchen lassen.
In Puerto Rico werden die Rufe nach einem Rücktritt von Gouverneur Rossello immer lauter. Hunderttausende gingen in der Hauptstadt San Juan auf die Straße. Auslöser der seit 11 Tagen anhaltenden Proteste sind ein Korruptionsskandal in der Regierung und abschätzige Äußerungen Rossellos. Der Karibikstaat liegt etwa 1600 Kilometer von der Küste Floridas entfernt. Er ist das größte Außengebiet der USA. Die etwa 3,2 Millionen Einwohner sind US-Bürger. Für 95% ist Spanisch die Muttersprache.
In der Altstadt von San Juan in der vergangenen Nacht. Die Polizei versucht, die Straßen der Hauptstadt von Puerto Rico mit Tränengas zu räumen. Die Demonstrationen dauern seit Tagen an. Die Menschen protestieren gegen Korruption und fordern den Rücktritt des Gouverneurs. Wir wollen, dass er geht, aber es scheint ihn nicht zu kümmern. Das muss es aber. Das wäre das Beste, was er tun könnte. Anerkennen, worum wir ihn bitten, und zurücktreten. Mit Respekt. Die bisher größte Demonstration war gestern. Hunderttausende forderten politische Veränderungen. Ausgelöst wurden die Proteste durch einen Skandal rund um den Gouverneur und 11 Vertraute. In einer privaten Chatgruppe hatten sie sich abfällig über Frauen und Homosexuelle geäußert, sowie über die Opfer des Hurrikans vor 2 Jahren. Gouverneur Ricardo Rossello lehnt einen Rücktritt ab, will aber bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten. Ich verstehe, dass es nicht reicht, mich zu entschuldigen. Nur meine Arbeit kann helfen, das Vertrauen der Demonstranten wiederherzustellen und einen Weg zur Versöhnung zu finden. Präsident Trump kritisiert den Gouverneur des Außengebietes der USA mit deutlichen Worten. Eine völlig krass unfähige Führung steht an der Spitze von Puerto Rico. Das Volk ist großartig. Inzwischen untersucht das Justizministerium den Skandal und hat die Beschlagnahme von Telefonen angeordnet, die an dem Chat beteiligt waren.
Südkorea hat einen Zwischenfall mit einem russischen Militärflugzeug gemeldet. Die Maschine sei in den Luftraum des Landes eingedrungen, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Daraufhin habe man Kampfjets eingesetzt. Diese hätten dann Warnschüsse abgegeben. Das russische Flugzeug sei in Begleitung weiterer russischer und auch chinesischer Militärmaschinen gewesen. Moskau bestreitet die Vorwürfe, das Flugzeug habe sich über neutralem Gebiet befunden.
In Spanien ist Ministerpräsident Pedro Sánchez im ersten Wahlgang vom Parlament wie erwartet nicht wiedergewählt worden. Der sozialistische Regierungschef verpasste die erforderliche absolute Mehrheit. Am Donnerstag wird ein zweiter Wahlgang stattfinden. Dann benötigt der 47-Jährige nur noch eine einfache Mehrheit. Scheitert Sánchez erneut, muss innerhalb von 2 Monaten eine neue Regierung gebildet werden. Sonst kommt es zu Neuwahlen.
Ein Jahr nach dem Start der sogenannten Ankerzentren ist heute Bilanz gezogen worden. Anker steht für Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung und Rückführung. 7 Zentren gibt es in Bayern. Sie ermöglichen nach Auffassung der Politik einfachere und schnellere Verfahren für Migranten. Kritiker nennen die Zentren menschenverachtend und fordern deren Abschaffung.
Bamberg in Oberfranken. Hier steht das größte der bayerischen Ankerzentren. Derzeit teilen sich etwa 1200 Flüchtlinge meist Mehrbettzimmer. Die Menschen sollen während des Anerkennungsverfahrens gar nicht erst über Städte und Dörfer verteilt werden. Zudem will Bayern die Verfahren beschleunigen, durch Bündelung aller Prozesse vor Ort, wie zum Beispiel der Feststellung der Identität. Alle beteiligten Behörden sind vertreten. Asylsuchende bleiben bis zum Verfahrensende, maximal 18 Monate.
Ich glaube, dass sich die Ankerzentren bewährt haben in Bayern. Wir haben jetzt im Schnitt nach 2 Monaten die Entscheidung des BAMF. Das heißt, dass vor allen Dingen all die, die anerkannt werden, um die 30% mindestens nach 2 Monaten schon Sicherheit haben, dass sie bei uns hier bleiben dürfen, dass sie anerkannt sind.
Die anderen 70% aber müssen warten, sofern sie nicht selbst ausreisen. Denn ein Klageverfahren gegen den Asylbescheid vor dem Verwaltungsgericht kann dauern. Der Bayerische Flüchtlingsrat sieht die Ankerzentren kritisch und fordert erneut ihre Abschaffung.
Man ist irgendwo untergebracht in einem Mehrbettzimmer. Es ist 24 Stunden Lärm. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich muss dreimal am Tag in die Kantine gehen, ein Essen essen, das mir völlig fremd ist, das mir auch nicht bekommt, das meine Kinder nicht essen wollen. Ich kann nachts meine Tür nicht zusperren. Ich weiß nicht, wer reinkommt.
Besonders problematisch findet der Flüchtlingsrat die bis zu 18 Monate Aufenthalt in einer Massenunterkunft. Dies führe zwangsläufig zu Konflikten unter den Flüchtlingen.
Der Schuss auf einen Eritreer im hessischen Wächtersbach war nach ersten Erkenntnissen rassistisch motiviert. Das verletzte Opfer sei offenbar allein aufgrund seiner Hautfarbe ausgewählt worden, hieß es von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Hinweise für einen rechtsextremen Hintergrund gebe es aber derzeit nicht. Bei dem mutmaßlichen Schützen handle es sich um einen Deutschen, der legal Schusswaffen besaß. Er tötete sich nach der Tat selbst. Bundesverkehrsminister Scheuer hat heute in Wedel bei Hamburg den Startschuss für die Elbvertiefung gegeben. Damit haben die Arbeiten für das umstrittene Projekt offiziell begonnen, trotz Protesten und Klagen. Grund für den Ausbau der Fahrrinne sind die immer größeren Schiffe. Die Hafenwirtschaft erhofft sich nach Jahren der Stagnation neuen Schwung. Umweltschützer befürchten dagegen negative Auswirkungen auf Natur und Artenvielfalt.
Also, 3, 2, 1.
Verkehrsminister Scheuer ist zufrieden, auch wenn über die Elbvertiefung nach wie vor gestritten wird. Nun beginnen die Baggerarbeiten. Gesamtkosten mindestens 700 Millionen Euro, etwa so hoch wie die der Elbphilharmonie.
Der Bund investiert einen hohen dreistelligen Millionenbetrag in die Leistungsfähigkeit unserer Wasserstraße und vor allem des Hamburger Hafens. Und von daher bin ich gerne da, weil es ein Gemeinschaftsprojekt Bund und Hamburg ist. Und wir haben jetzt 17 Jahre lang geplant, und das Genehmigungsverfahren hat jetzt echt lange gedauert.
2002 beginnt die Planung. Das Ziel, die Fahrrinne des Flusses auf einem Teilstück tiefer und breiter machen. Bei Wedel sogar so breit, dass zwei Containerschiffe aneinander vorbeifahren können. Dadurch soll der Hafen mehr Waren umschlagen, wirtschaftlicher werden. Nach Ansicht des Hamburger Senats nicht nur für die Stadt von Vorteil, sondern für ganz Deutschland. Umweltverbände kritisieren das Vorhaben, wie etwa der BUND. Für ihn ist die Elbvertiefung eine Katastrophe.
Wir rechnen damit, dass sich die Situation für die Fischfauna verändern wird, dass es mehr Strömungsentwicklungen gibt, dass die Sauerstoffverhältnisse runtergehen und auch der Lebensraum von sehr wertvollen Pflanzen durch die Elbvertiefung nochmal verkleinert und zerstört wird.
Die Umweltverbände demonstrieren deshalb heute gemeinsam mit den Elbfischern auf und abseits des Flusses. Sie wollen nicht aufgeben und versuchen weiter, die Elbvertiefung juristisch zu stoppen. Anfang des kommenden Jahres soll der Fall vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt werden.
Der frühere chinesische Regierungschef Li Peng ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das gab die staatliche chinesische Nachrichtenagentur bekannt. Li hatte die Politik Chinas über viele Jahre mitgeprägt. Er gilt als einer der Hauptverantwortlichen für das Tiananmen-Massaker in Peking 1989. Damals war die Armee mit Panzern gegen die Demokratiebewegung vorgegangen. Mehrere hundert Menschen wurden getötet. Im Alter von 78 Jahren ist die Autorin Brigitte Kronauer gestern in ihrer Heimatstadt Hamburg gestorben. Sie zählte zu den wichtigsten deutschen Schriftstellerinnen. Neben zahlreichen Auszeichnungen wurde sie unter anderem 2005 mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt, dem renommiertesten Literaturpreis im deutschsprachigen Raum. Sie schrieb bekannte Romane wie Teufelsbrück, Gewäsch und Gewimmel oder Der Scheik von Aachen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 24. Juli.
Das Hoch über Mitteleuropa bringt uns sonniges und trockenes Hochsommerwetter. Dazu strömt subtropische, sehr heiße Luft heran. Heute Nacht ist es, abgesehen von ein paar Schleierwolken, sternenklar. Im Nordosten kann sich örtlich Nebel bilden. Morgen gibt es meist den ganzen Tag über strahlenden Sonnenschein, nur hier und da mal lockere Wolken. Im Ruhrgebiet heute Nacht nicht unter 22, in Vorpommern Abkühlung auf 13 Grad. Morgen an der Ostsee 25, sonst meist über 32, am Niederrhein bis zu 39 Grad. Am Donnerstag noch etwas heißer, weiter bei viel Sonne und nur wenigen Wolken. Auch Freitag meist sonnig, am Nachmittag vom Südwesten bis zu den Alpen einzelne Gewitterschauer. Am Samstag sind dort lokal Unwetter möglich.
Um 22.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Machtmensch Boris Johnson, wie der Brexit-Hardliner Großbritannien wieder groß machen will. Und Glutofen Großstadt, warum wir unsere Lebensräume an die Hitzewellen anpassen müssen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.